Hi Rahel.
Hallöchen, schön, dass ich da sein darf.
Ja, du, wie geht's dir erstmal?
Ganz gut, ich bin ein bisschen gerädert heute. Jetzt mit dem ganzen Temperaturumschwung, deswegen bin ich auch ein bisschen chilliger heute drauf. War an sich ganz gut.
Ich weiß leider jetzt die Antwort schon, aber wie bist du gerade hierher gekommen?
Ich bin gerade mit dem Fahrrad hierher gekommen.
Verdammt.
Weil ich, ich bin nicht getrampt. Ich mag auch kein Trampen in der Stadt, das ist für mich viel zu anstrengend. Weil ich auch kein Deutschlandticket habe. Auch da shame an die Deutsche Bahn, dass sie es wieder teurer gemacht haben. Like, what the fuck?
Ich fand die 9 Euro fand ich eigentlich ganz geil.
Ja, finde ich auch.
Das war ein stabiler Preis. So.
Ja, aber auch 48 Euro finde ich voll okay. Und dann, aber ja, anyways, anderes Thema. Ich habe ein Fahrrad, mit dem ich hergekommen bin.
Wir lösen mal kurz auf, woher ich dich kenne. Also du kennst mich, glaube ich, seit 10 Minuten, seitdem du hier in meine Wohnung gekommen bist. Ich kenne dich über eine YouTube-Serie, The Race, die ich jedem Menschen, der sie noch nicht kennt, extrem empfehle. Sie hat mich, muss ich wirklich sagen, so ein bisschen auch wieder mit der Welt versöhnt. Es ist ja gerade jetzt nicht so die super positive Zeit. Man muss so ein bisschen danach suchen, nach positiven Beispielen, die einem noch so ein bisschen an die Welt glauben lassen. Und die Serie gehört definitiv dazu. Kurz nur das Konzept einmal vorgestellt. Mehrere Menschen werden mit Ausrüstung und Kameras irgendwo ausgesetzt und müssen dann irgendwie von A nach B kommen. Sie haben kein Geld, sie haben aber auch vor allem kein Handy. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und du hast das Kunststück vollbracht in der zweiten Staffel von Paris bis mitten in die Türkei, weitestgehend zu trampen. Du bist nur getrampt sogar, ne? Hast du irgendein Verkehrsmittel noch benutzt anderweitig?
Ja, also ich bin einmal in Paris, habe ich die Metro benutzt.
Genau.
Und einmal ein Taxi sowie einen Schnellzug in der Türkei.
Stimmt.
Genau. Aber ansonsten bin ich komplett alles getrampt.
Das waren, glaube ich, 5 Tage, 6 Nächte? 4 Tage, 5 Nächte?
4 Nächte, 5 Tage.
4 Nächte, 5 Tage,
genau. So herum, ja, genau.
Ja, also beeindruckend, jetzt natürlich auch ein bisschen blöd, jetzt habe ich schon jedem gespoilert, der die zweite Staffel noch gucken möchte, aber das geht jetzt, ich fürchte, das geht leider nicht anders. In der ersten Staffel trampten die Leute von Marokko bis nach Köln. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einfach auch Fan dieser ersten Staffel warst und dich dementsprechend dort beworben hast, oder?
Ja, total. Meine Brüder, die kannten The Race schon vor mir und dann habe ich irgendwann von einem meiner Brüder den Link bekommen, ey, hier, schau das mal an, das ist, ja, geht zum Trampen und Reisen ohne Geld und wir sehen dich da voll drinne, mach das mal, also geh da mal hin, schau dir das an und ich fand es richtig cool. Ich habe es direkt angeschaut, mir ging es in der Zeit auch gar nicht mal so gut, als ich mir das angeschaut hatte. Ich war selber beim Reisen und es war so eine kleine tiefe Phase und The Race hat mich super, super da rausgebracht. Es hat mir irgendwie neue Energie gegeben, noch wieder Bock aufs Trampen, weil ich auch zu dem Zeitpunkt 3 Monate, also eine 3-monatige Tramp-Tour durch Europa gemacht habe.
Genau. Als du es geguckt hast,
ja,
sozusagen.
Als ich es geguckt habe. Das heißt, es war so ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es hat so ein bisschen gerufen. So, guck dir das an, es gibt dir neue Energie, es war geil. Und wer sich das angeschaut hatte, hatte ich schon so Bock, bei einer neuen Staffel mit dabei zu sein.
Wo warst du da genau, als du dann auf diese Serie gestoßen bist?
Ja, also ich war in Slowenien auf einer Farm.
Okay.
Genau.
Bist dort auch geblieben dann in der Zeit oder warst du permanent unterwegs damals schon?
Für die ersten Folgen war ich da. Ich habe es auch ein bisschen später erst reingestartet. Das heißt, ich konnte so 3, 4 Folgen, glaube ich, durchsuchten. Mhm. Und dann bin ich wieder weitergereist. Dann hat es halt ein bisschen länger gedauert, bis ich immer mal wieder weitergucken konnte. Je nachdem, wo ich halt WLAN hatte.
Kannst du noch sagen, wer dein Favorit war in der ersten Staffel?
Ich hatte, glaube ich, gar keinen Favoriten. Es gab Leute, die ich auf jeden Fall cool fand und die ich gefeiert hatte. Ich fand Daniel super sympathisch. Ich mochte Jovan übelst, dieses kleine, quirlige auf Dächer klettern, Side-Missions. Fand ich geil.
Nee, also Daniel war tatsächlich auch der Favorit von mir und meiner Freundin. Deswegen, das fand ich aber auch so schön an dieser Serie, dass man halt auch diese Leute einfach halt automatisch gut kennenlernt. Man begleitet sie ja praktisch den ganzen Tag irgendwie mit der Kamera. Und wir haben mich natürlich gefreut, dass dann auch noch so den Menschen, den ich am sympathischsten fand, dann auch noch als erster ins Ziel eingegangen ist. Weil nachdem wir jetzt schon die zweite Staffel gespoilert haben, können wir auch die erste noch spoilern. Das ist dann irgendwann auch egal. Du hast gerade schon erzählt, deine Brüder haben dich darauf aufmerksam gemacht. Wann war für dich so klar, da will ich mich auf jeden Fall bewerben?
Ich würde sagen, während der ersten Folge.
Okay, ah krass.
Weil ich das so cool fand. Ja, ich muss auch ehrlich sein, ich habe zum Beispiel Seven with a Spiral gar nicht geschaut. Da hatte irgendwas, ich fand es cooles Konzept, aber irgendwas hat mich nicht gecatcht.
Mhm.
Und ich glaube, die Art und Weise, wie The Race geschnitten wurde, wie alles gemacht wurde und wie sympathisch eigentlich das ganze Team ist, es war eigentlich ein direkter Catch. Also ich fand es direkt cool.
Ja, ich finde es auch so sweet, um da einmal vorzugreifen, es gibt ein Zitat, über das ich sehr, sehr lange nachgedacht habe, von Lisanne, also einer der Teilnehmer auch in der zweiten Staffel, der hat gesagt, Menschen helfen gerne. Und das ist so eine einfache Wahrheit, der man sich teilweise gar nicht mehr so gewahr wird, weil soweit man, du hast das ja dann selber halt gemerkt, soweit du halt vor den Leuten stehst und sagst, ey du, ich habe das und das gerade, das Problem, und ich bräuchte das und das, kannst du mir da helfen? Die Leute sagen ja einem aller seltensten Fall, nee, auf gar keinen Fall. Oder also weisen einen wirklich hart zurück. So manchmal passt es einfach gerade nicht und sie können nicht. Aber in der Regel, das ist mir auch bei meinen Reisen immer aufgefallen, sobald man Leute direkt fragt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute einfach ja sagen, ziemlich groß und viel, viel größer, als man erstmal denkt im ersten Moment.
Ja, total. Also generell nach Hilfe fragen ist halt erstmal voll dieser große Step, das überhaupt sich zu trauen, dahin zu gehen und zu fragen. Und was hat man selber zu verlieren, was haben die anderen zu verlieren? Das ist halt, man kann so seine eigenen Ressourcen, die man gerade zur Verfügung hat, nochmal bei einer anderen Person helfen und da irgendwie was mit Gutes zu bringen. Ich finde, es kommt aber auch immer darauf an, wo man jemanden fragt und in was für Umständen. Weil ich kenne das selber bei mir, wenn Obdachlose zu mir kommen und also wenn der fünfte Obdachlose zu mir kommt und nach Geld fragt, ja, habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr, was zu geben. Und da, das ist aber vielleicht auch einfach eine Art und Weise, wie wir sozialisiert wurden, weil wir uns mit ihm nicht verbinden können. Und dann aber ein anderer Reisender, der zu mir kommt und fragt, hey, du hier, ne?
Ja, ja, klar.
Hast du was oder kannst du da oder wie auch immer? Dann bin ich halt irgendwie viel mehr involvierter.
Na, ich glaube, der Reisende macht einem nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen. Ja. Der Obdachlose halt schon. Vielleicht also auch, bei der Obdachlose in der U-Bahn, natürlich gucke ich irgendwann einfach weg. Und nicht, weil ich kaltherzig bin oder weil ich denke, was für ein Blödmann, sondern weil ich mich ja jedes Mal frage, fuck, wieso kriegen wir das als Gesellschaft nicht hin, Menschen zumindest so weit aufzufangen, dass sie halt nichts abends dann irgendwie unter einer Brücke schlafen müssen. So, ich meine, ich wohne hier in Friedrichshain, mein Hotel nebenan gezeigt, was seit 3 Jahren leer steht. Also ich krieg das hier durchaus hautnah halt immer mit. Hier ist echt eine ganze Menge los. Natürlich, klar, das ist ein anderer Moment, wenn man halt dann vor einem steht und man ist gepflegt. Man hat vielleicht sogar idealerweise gestern noch geduscht oder sowas, was ja auch nicht immer so selbstverständlich ist bei The Race. Hattest du so eine Sorge, als du dich beworben hast, dass es da nicht klappen könnte? Also hat dich das in irgendeiner Weise davon abgehalten oder was gezögert? Oder war es einfach, komm, wir machen das jetzt?
Eigentlich gar nicht. Also ich bin gar nicht mal davon ausgegangen, dass ich überhaupt genommen werde. Damit schon mal angefangen, aber ich war so, ja, aber was habe ich denn zu verlieren? Mehr als nie eine Antwort zu bekommen, kann ich auch nicht. Das heißt, ich habe sie abgeschickt, habe es dann meinen Freunden erzählt, die wollten das sich angucken, dann war ich so, ja gut. So, war jetzt ein Move, ich habe ein bisschen was zusammengeschnitten, war auch nochmal ganz cool, durch meine Videos zu schauen. Reicht dann auch.
Okay.
Oder nicht reicht dann auch, aber so, ich will mir jetzt keine Hoffnung machen.
Wie sah dann dieser Auswahlprozess aus? Also du wurdest dann zurückgemeldet, jo, wir haben dein Video bekommen, herzlichen Dank, wir würden dich gerne kennenlernen. Gab es dann nochmal eine weitere Challenge nochmal intern?
Nee, gar nicht, dachte ich aber. Also ich war so, ja, vielleicht kriegt man irgendwann eine E-Mail oder was auch immer. Aber es war ganz, ganz anders. 2 Tage, also ich glaube Sonntagnacht war die Bewerbungsfrist oder war es dann vorbei. Ich habe mich richtig knapp vorher noch mein Bewerbungsvideo hingezugeschickt. Ich glaube, du hast schon gemerkt, dass ich nicht die pünktlichste Person bin und mir wurde gesagt, dass ich auf 27 Sekunden vor Schluss das noch hingeschickt habe.
Ja. Hätten die wirklich ab null dann gesagt?
Ja, ja, da wäre es halt vorbei gewesen. Ich glaube, ich hätte es dann nicht mehr abschicken können, aber was auch verständlich ist, so, dass man muss da halt irgendwo Grenzen ziehen. Anyways, das ist gar nicht das Thema, sondern meine Mutter hat mir dann am Dienstag gesagt, also 2 Tage später, abends, dass sie eine Überraschung für mich geplant hätte, dass wir zusammen, weil sie wieder was Zeit mit mir verbringen möchte. Und ich war sowieso gerade nur eine Woche zu Hause und wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen wollen. Deswegen habe ich mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht. The Race war also die Bewerbung war auch viel zu kurz noch. Also ich war gerade erst abgeschickt. So. No way. Und dann war ich am nächsten Tag schon ein bisschen genervt, weil meine Mutter hat mir nichts gesagt, was wir machen sollen und ich hasse Überraschungen.
Ach, okay.
Ich finde die ganz schlimm. Nicht mal, was ich
gut, irgendwie... Gut, dass ich meinen Fragebogen noch mit dir
besprochen habe. Nein, das ist alles gut. Nicht mal, dass ich irgendwie, keine Ahnung, also ob wir jetzt essen gehen, ob wir nicht essen gehen, ob es einen Kaffee gibt, ob wir spazieren gehen. Und dann war ich um 10 Uhr fertig. War dann so, ja, okay, Mama, können wir jetzt gehen? Und dann war sie, ja, nee, wir warten jetzt gerade noch auf eine Person. Und dann bin ich sauer geworden.
Okay.
Ich so, du willst halbe mir verbringen, warte noch auf eine Person. Dann habe ich Schritte im Flur gehört. Ich so, okay, komm, ich muss jetzt freundlich sein. Meine Mutter hat sich Mühe gegeben. Und auf einmal steht Dave halt bei uns lustig in der Wohnung und meint so, ey, willst du dabei sein?
Der hat sich mit seiner Mutter connected, um dich dann zu überraschen. Ja. Das ist ja richtig fies. Da will man ja wirklich dann fast geneigt an Schicksal zu glauben in so einem Fall. Ne? Ja, also wenn die sich auch noch solche Mühe dann auch gegeben haben. Das heißt, die haben dann ein Video gesehen und wussten sofort, die nehmen wir auf jeden Fall.
Ja, also scheinbar. Beziehungsweise es war schon, also nicht, ich glaube nicht, dass ich es direkt wusste. Also wenn ich es richtig verstanden habe, war ich direkt in der näheren Auswahl. Mhm. Es haben sich um die 300 Menschen beworben für die zweite Staffel.
Krass.
Und es waren auch ein paar sehr, sehr starke Frauen mit dabei. Mhm. Eine, die einfach zu krass war.
Okay.
Weil die zu, also die hat so krass Tramp-Erfahrung, sie soll auch einen Eintrag bei Hitchhike Wiki haben. Okay. Ich kenne den Namen jetzt nicht, aber ja, dachte ich mir so geil. Genau, und die wollten halt jemanden haben, die sich mit Tramp auskennt, beziehungsweise die weiß, wie es ist, allein auf sich alleine gestellt zu sein, irgendwo nachts random zu sein, kein Handy zu haben, kein Geld zu haben. Und ich kam ja gerade erst von einer dreimonatigen Tramp-Tour.
Inwieweit war es innerhalb der Produktionsfirma Thema, dass sie die erste Staffel ja rein mit Männern besetzt haben? Wurde das schon intern schon auch kritisch aufgenommen, besprochen?
Das weiß ich nicht genau. Ich war ja nicht dabei bei der ersten Staffel. Was ich halt weiß, dass denen klar war, dass sie für die zweite Staffel eine Frau haben müssten. Die waren aber auch sehr, was heißt ängstlich, aber die haben sich natürlich schon Gedanken darüber gemacht. Mhm. Was ist jetzt, weil viel mehr, du brauchst viel mehr Sicherheit, du musst das ganze Konzept noch mal viel stärker überdenken als bei einem Mann.
Ja.
Was ich schon alleine super nervig finde, dass man es überhaupt muss. So. Aber sehr, sehr verständlich. Also ich habe mich bei denen safer gefühlt als beim Normaltrampen, weil ich wirklich 24/7 getrackt wurde.
Ja.
Mit zwei verschiedenen Trackern.
Du musst auch dreimal am Tag, glaube ich, melden, ne? wo du bist und dass alles gut ist und so.
Ja, das hat so semi-funktioniert, aber das andere war auf jeden Fall dabei.
Hast du das vergessen mal?
Nee, aber teilweise hat mein Handy die Nachrichten nicht rausgeschickt. Vor allem so in der Schweiz und so, da ging gar nichts.
Oh ja, Schweizer Mobilfunknetz, das ist eine Erfahrung immer, ja. Und unfassbar teuer auch noch dazu.
Ja, das ist ja bei den Jungs egal.
Okay, gut, die haben davor gesorgt.
Genau. Nee, Profis. Ja, das war, glaube ich, so das Ding. Und dann, als wir dann uns auch kennengelernt hatten, als wir dann in Paris zusammen waren und auch vorher schon, waren die so, also wurde mir wieder gespiegelt, dass die alle das Gefühl hatten, dass die richtige Entscheidung mit mir getroffen haben. Vor allem, ich habe auch drei ältere Brüder, das heißt, ich kann mich durchsetzen und genau.
Du weißt, wie es ist, wie es sich gegen All Men zu behaupten.
Ja, ganz klar.
YouTube-Kommentare sind ja immer so eine Sache. Teilweise sind sie sehr lustig, teilweise ist es unfassbarer Crap. Es wurde schon ein bisschen gehatet, glaube ich, kann man auch sagen, teilweise gegen dich, was ich ziemlich ungerechtfertigt und auch unfair fand. Nach dem Motto, ja, die wird auf jeden Fall gewinnen.
Ja.
Und gleichzeitig hat aber auch irgendwie nie bedacht wurde, dass du dich ja nochmal einem ganz anderen Risiko halt aussetzt als Frau. Ja, was hältst du prinzipiell von der Idee, wenn man jetzt die dritte Staffel nur mit Frauen besetzt wird? Weil dann wäre genau diese angebliche Ungleichheit, weil Frauen einfach, glaube ich, nicht so im Ruf stehen, jetzt halt irgendwie dann zu ermorden, wenn man sie mitnimmt, würde man ja damit ja perfekt ausgleichen, oder?
Die Frage wurde mir schon öfters gestellt. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Weil das ist halt dann so ein bisschen schwierig. Es ist so ein bisschen, dass es dann immer ganz, ganz oft dann so verglichen wird, hey, ja, hier ne, nur so, jetzt haben wir hier nur die Frauen, wo sind die Männer und ja, hier Feminismus, aber Hauptsache die Männer werden vergessen.
Ja, aber es gab ja schon eine Staffel nur mit Männern.
Das wäre halt auch nochmal so das Ding. Also es wäre halt auch, also wäre auf eine gewisse Art und Weise auch gerecht, schon einfach eine reine Staffel mit Frauen zu haben. Was ich aber, glaube ich, einfach ganz gut fände, Hälfte, Hälfte, drei Männer, drei Frauen. So, dann sieht man auch nochmal die Unterschiede von Frauen, weil ich bin jetzt gerade das einzige Bild, was man von einer Frau hat. Also generell ganz kurz nochmal zu den fünf Frauen in einem Ding, fände ich, auf eine gewisse Art und Weise fände ich es geil. Ich hätte so Bock, mir das anzuschauen. Ja. Was auf der einen Seite, ich fühle mich übelst geehrt, dass ich die Frauen da... Ich glaube,
du bist auch große Inspiration, glaube ich, auch gerade auch für viele, ne?
Was ich gehört habe schon und das finde ich sehr, sehr krass. Und auf der anderen Seite ist es aber halt so, ich habe auch mit vielen darüber gesprochen, auch zum Beispiel mit den beiden süßen Mäusen von Generation Trash, Nate und Evelina, wo die mir auch gesagt haben, ey, die eine ist voll die introvertierte Person. So, die können nicht einfach auf die Menschen zugehen und das machen. Und ich meine, man sieht das ja auch schon alleine bei The Race. Daniel und ich. Ja. Ich habe an einer Stelle 5 Minuten lang Italiener bequatscht, dass ich da mitgehen kann, weil ich wusste, also, wenn ich merke, okay, gar keinen Bock, dann höre ich auch oft, dann respektiere ich das Nein. Aber da war es so ein bisschen, ich wusste, die haben Platz, ich wusste, die gehen in die Richtung und ich wollte einfach von da weg. Es war mir so egal. Und da ist halt der Unterschied. Daniel hätte beim Nein direkt aufgehört. Ich bin dann halt danach nochmal so, hey, sicher?
Ja.
Ich pack meinen Rucksack hier drauf und alles drum dran. Und die waren ja die liebsten Personen. Und die meinten auch so, boah, ja, also weil du, wir haben halt dann irgendwann gemerkt, dass du es wirklich willst. Mhm. Und dann waren wir so, hey, cool, eigentlich cooles Projekt. Und dann waren die auch voll into it.
Ja, bei Daniel fand ich es halt so lustig, er sagt es ja auch selber, Daniel Großhans vielleicht auch für einige bekannt, vor allem dadurch, dass er mit dem Fahrrad durch Afghanistan gefahren ist, das ist unfassbar unterhaltsam und man lernt auch wahnsinnig viel dazu noch über das Land Und bei Daniel merkt man auch irgendwann, dass er halt so seine Motivation schon deshalb nachlässt, weil er einfach gar nicht mehr damit rechnet, dass jemand ja sagt. Ne? Er läuft ja. halt dann so von Truckstop zu vom Trucker zu Trucker. Und man hört schon in seiner Frage, dass er damit rechnet, dass die Leute ihn nicht mitnehmen werden. Schon in der Schweiz legst du einmal für dich fest, ja, ich will schon gewinnen.
Ja. ja.
Ist das ein Ehrgeiz, den du allgemein hast? Also ist das was in dir ist, dass du dann schon auch dann auch da richtig abliefern möchtest?
Ich würde sagen schon. Also ich mag es auch einfach nur auf freundschaftlicher Basis zu spielen oder irgendwas. Aber ich denke mir, alleine auch bei Kartenspielen, bei irgendwas, selbst wenn es alles auf einer freundschaftlichen Basis ist, wenn doch da aber kein Drang ist, da irgendwie zu gewinnen, wo ist denn dann der Drang, was gut zu machen? Das habe ich auch gemerkt. Ich war auf einer Waldorfschule seit der 8, also für die Oberstufe. Und dann hatten wir sowas wie Korbflechten gehabt, worauf ich gar keinen Bock hatte. Aber dann kam mein innerer Perfektionismus wieder raus und war so, boah, jetzt müsst ihr was Gutes hinlegen. Und dann habe ich mir halt wieder was zu Großes vorgenommen. Und ich war so, Digga, ich habe doch eigentlich gar keinen Bock darauf. Aber ich konnte es dann auch nicht aufhören, das nicht irgendwie anders hinzutun.
Ist interessant, weil gerade wenn du sagst, du bist an der Waldorfschule sozialisiert, wo man eigentlich halt genau so ein bisschen dieser Wettbewerbsgedanke ja zumindest so ein bisschen hinten angeschaut
wird. Ja, fand ich voll scheiße.
Aber hatte ich nicht gekriegt.
Ja, ich war auch Betreuerin so von Freizeiten, von so einer Kanu-Freizeit und dann gab es da immer so eine Rallye am ersten oder zweiten Tag, damit sie alle kennenlernen, das Ganze so auflockern, also halt so für Kinder, Jugendliche. Und dann auf einmal, und als ich das erste Mal mitgemacht habe, ja, hier eine die und die und die, ihr seid die Gewinner, aber eigentlich sind die alle die Gewinner und jeder kriegt dann was von dem Schatz ab. Und ich dachte mir, boah.
Wofür denn jetzt den ganzen Aufwand? Ja,
also warum habe ich mir denn da jetzt Mühe gegeben? Also da hätte ich ja wirklich auch einfach mich abseilen können, im Strand liegen, also im Wasser liegen können, dann hätte ich auch was bekommen.
Nee, verstehe ich total. Es ist lustigerweise bei mir wirklich genau andersrum, weil ich komme aus so einem Musiker, so klassischen Musikerhaushalt auch noch. Und da wird man schon sehr, sehr getrimmt so auf, es muss perfekt sein. Und das kann also auf der einen Seite glaube ich schon, dass ich mir damit zum Beispiel auch erkläre, dass bestimmte Dinge jetzt in meinem Leben irgendwie geklappt haben, dass ich jetzt irgendwie schon Bücher geschrieben habe und so weiter. Aber es macht dann auch schnell so ein bisschen kirre, weil man halt sich dann schon auch manchmal krass unter Druck setzt. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen würde, ich wäre bei The Race, wäre für mich, glaube ich, ganz klar so, nee, ich will hier einfach eine möglichst gute Zeit haben. Und ob ich jetzt als Letzter ans Ziel gehe, ist mir völlig scheißegal. Ich möchte hier irgendwie jeden Moment genießen. Und ich glaube, mich hätte das total kaputt gemacht, jetzt so eine Angst zu haben oder so einen Druck zu spüren, jetzt auch als Erster da irgendwie über die Ziellinie zu laufen.
Also das Ding ist, den Druck machst du dir so oder so, wenn du da bist. Weil du hast gar keine Ahnung, wo die anderen sind. Ich glaube, wenn man einmal wüsste, wo die anderen so sind und ich dann auf einmal so unten Bulgarien war und die anderen waren auch da oben, dann hätte ich es, glaube ich, auch entspannter gemacht. Dann hätte ich auch Istanbul viel mehr sehen können. Und ich glaube auch, dass wenn ich nicht die einzige Frau da gewesen wäre oder vielleicht auch einfach schon mehr Frauen dabei gewesen wären, hätte ich mir vielleicht auch nicht diesen großen Druck gemacht, weil ich wollte es natürlich für mich gewinnen, aber ich hätte es rein persönlich jedem gegönnt. Mhm. Alle sind so coole Charaktere. Dadurch aber, dass ich da auch als Frau stand, war ich so, for the girls. Digga, ich will das für die Frauen gewinnen. Ja, ganz klar.
Du hattest dem Generation Trash Podcast, Gruß übrigens an die beiden, die fantastische Vorarbeit für mich jetzt da geliefert haben. Also ich habe mich gestern kurz fast sogar geärgert, weil dann so ein paar Fragen kamen, die hatte ich mir auch schon aufgeschrieben.
Du kannst ja auch gerne nochmal fragen.
Nee, es ist, ich nehme das dann immer eher so mit, dass ich sage, perfekt, das wurde schon beantwortet, dann kann ich eine andere Frage stellen, die darauf anschließt. Du hattest mal in diesem Interview erzählt, dass für dich schon inspirativ definitiv war dein Opa, der nicht unbedingt alles gelebt hat, was er eigentlich gerne leben wollte. Inwieweit ist das für dich ein Ansporn aktuell noch?
Ich würde sagen immer, weil einfach, also man sieht das ja generell auch oftmals, es gibt ja auch so Bücher, wo dann Menschen, die im Sterben sagen, deren größten Regrets den PflegerInnen oder den BegleiterInnen sagen. Und es ist oft, dass die das Leben nicht genügend gelebt haben, nicht die Zeit ausgenutzt haben. Und es gibt viele Menschen, die Angst vor dem Tod haben, weil man nicht weiß, was danach passiert. Aber ich fände es auch viel schlimmer, nicht gelebt zu haben bis dahin. Also viele sagen auch immer, ja, Tram ist ja voll gefährlich und hier, was ist, wenn was passiert? Ja, aber halt, also ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass ich, wenn ich ins falsche Auto steige, getötet werden kann. Das, also oder wie auch immer. Oder irgendwo gekidnappt werde, aber wenigstens habe ich bis dahin gelebt. In dieser Angst zu leben, dass irgendwas passieren kann, vielleicht passiert es so oder so. Also vielleicht, also man weiß es ja nicht. Vielleicht gibt es irgendwo was Vorgeschriebenes, ey ja, diese Person wird an dem Tag von einem Blitz erschlagen oder von jemandem umgebracht oder wie auch immer. don't know, aber es kann ja, aber ja. Was, wenn, und ich dann bis dahin einfach immer in der Angst gelebt habe, dass es ja passieren könnte, aber im Endeffekt wird so oder so passieren. Ja. So, dann habe ich halt wenigstens was gemacht.
Das ist eine, ich finde, das ist eine schöne Philosophie, du hast das in einem Gespräch letztens auch schon gesagt, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Weil klar, ich bin auch halt immer so gereist mit diesem Gedanken, naja, es kann jetzt auch einfach der Reisebus blöd von der Straße rutschen. Ja. Ne? Und das ist tatsächlich ja leider ein recht häufiger Fall, der passiert. Ich bin auch teilweise schon irgendwo in Peru durch irgendwelche Bergstraßen da gepäst, wo ich wirklich Schiss hatte, weil ich dachte, ey, wenn jetzt hier was passiert, ne, dann, also wenn ich jetzt hier runterfahre, das war's dann. So, da ist da jetzt überhaupt keine Diskussion. Und dachte mir aber auch immer so, naja gut, wenigstens hatte ich davor irgendwie noch eine schöne Zeit und habe ein bisschen was gesehen. Würdest du sagen, man braucht aber auch dann dementsprechend so, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ist es Naivität, ist es so eine gewisse Unverfrorenheit, braucht man das auch beim Reisen, um halt eben nicht durchzudrehen oder halt nicht wirklich so in Angst dann zu ersticken?
Naivität würde ich das Ganze nicht nennen. Mhm. Ich würde sagen, man braucht auf jeden Fall eine Positivität. Mhm. Und auch einfach Bock. Also ich sehe viele Sachen realistisch ein, ignoriere die Realität aber manchmal ein bisschen, beziehungsweise versuche die halt ein bisschen besser darzustellen. Und das Ding ist halt auch die Frage, was für eine Realität lebe ich gerade? Die Realität, die mir über die Nachrichten oder über die globalisierte Welt gezeigt werden, dass ich die ganze Zeit mit schlechten Nachrichten voll bombardiert werde. Oder reise ich da wirklich mal hin und bin offen, meine ganzen Vorurteile mal zur Seite zu stellen und es wirklich kennenzulernen, alles, was da vorne abgeht.
Wie kann man diese Positivität lernen?
Schwierig. Ich glaube, man kann einfach generell sich selber und seine Art von Denken beobachten und erstmal komplett ohne Wertung und dann vielleicht auch Tagebuch führen oder mal habe ich bin auch nicht immer positiv. So, es kommt auch ganz drauf an, in was für einem Zyklus ich gerade bin und was bei mir gerade abgeht, wie gestresst ich bin. Aber ich glaube, also erstmal, dass man halt so seine Gedanken hört, was da ist und das Ganze dann vielleicht versucht, die Art und Weise zu verändern, wie man denkt, also mäßig, sich nicht immer versuchen, aktiv positive Fazit daraus zu ziehen. Von irgendwelchen Sachen, wie zum Beispiel, wenn du dich mit Leuten triffst und die sind, oder du bist irgendwo arbeiten und die sind, deine ganzen ArbeitskollegInnen sind komplett nervig. So, ja, du kannst dich da die ganze Zeit drüber aufregen, mache ich auch super gerne, also nicht, ne, hier.
Das kenne ich irgendwo her.
Ne, ja, aber man kann halt auch einfach sagen, ja, aber dann lerne ich jetzt halt mal mehr Geduld zu haben. So, und so diese, also so kleinere Wechsel, das ist das Ding. Aber ich glaube auch, man kann lernen, positiver zu denken. Aber wenn man mich jetzt, ich wurde auch oft gefragt, kannst du, also wie, ich würde auch voll gerne so extrovertiert sein wie du. So, wie machst du das? Und ich denke, das Ding ist, es ist ja ein Teil von mir. Also ich bin ja so geboren, ich war schon immer so. Und ich finde, viel krasser ist es, damit happy zu sein, wie du bist und so deinen Weg damit zu finden. So, also ich habe auch introvertierte Personen und jeder der Freunde, die voll happy, also introvertierte Freunde, die voll happy damit sind, wie sie so, also sie sehen ja nur einen Teil von mir, die sehen meine happy Phase. Aber extrovertiert sein ist auch so anstrengend, wie oft ich selber von mir genervt bin, weil ich mal nicht die Klappe halten kann, wo ich mir denke, Digga, reicht jetzt aber auch wirklich mal. Und ich glaube, beim Reisen ist auch manchmal einfach, man sollte auch einfach mal nicht so viel nachdenken und das Leben nicht so ernst nehmen.
Ich möchte über Einsamkeit jetzt noch mit dir sprechen. Ist mir ehrlich gesagt auch erst so in diesem Podcast aufgefallen, na klar, ihr seid ja komplett alleine. Ihr seid auf euch alleine gestellt, das ist ja Teil der Serie, aber ihr habt ja auch kein Handy. Ihr könnt dementsprechend auch mit dem Mann jetzt auch mal kurz irgendwie kommunizieren, den ihr irgendwie kennt, euch irgendwie mal lobende oder tröstende Worte abholen. Hast du beim Reisen davor schon mal komplett aufs Handy verzichtet? Oder war das für dich eine komplett neue Erfahrung, auch bei The Race, handylos zu sein?
Handylos sein an sich nicht. Ich habe auch recht spät erst ein Handy bekommen, erst bei der weiterführenden Schule, weil ich halt dann, aber das war auch so ein altes Handy einfach nur.
So SMS schreiben und so.
Ja, genau, und anrufen und ich glaube, ich hatte Snakes drauf. Beste Spiel ever.
Absolut.
Also ganz klar. Ich hatte ja eben schon mal angeteasert, dass ich ja immer mal wieder Betreuerin einer Betreuerin von Jugendfreizeiten war und da war es halt auch oft so, dann vor allem wenn wir Kanu fahren gewesen sind, einfach Handy weg. Ich musste zwar mal am Handy sein, weil wir darüber die Kommunikation intern der Betreuer hatten, aber ansonsten war ich auch so, ja, geil, einfach mal entspannen und Handy weg. Also ich finde es super angenehm, weg vom Handy zu sein und mein Job beinhaltet daily Handyzeit so. Aber nee, ich fand's richtig cool und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich es doch so entspannt fand. Weil ich muss sagen, ich fand's so cool, einfach ohne Handy zu reisen. Ich würde das nicht immer machen, weil es erleichtert schon vieles. Aber alleine, wenn du nur noch dem Weg jemanden fragst, dann kommst du auch wieder ins Gespräch und sagen, hey, ich habe kein Handy, blablabla. Und dann kommen nochmal von denen aus so viel mehr Ideen oder Hilfsangebote.
Gab es denn Momente, wo du dich wirklich einsam gefühlt hast, wo du wirklich dachtest, ich muss jetzt irgendwie hier kurz, ich brauche jetzt irgendwas Vertrautes, irgendein vertrautes Gesicht, vielleicht ein Gespräch?
Ich glaube, ich habe mich nie einsam gefühlt. Mhm. Ich habe mich höchstens sehr lost, sehr gestresst gefühlt, weil ich war nicht wirklich, also ich war kein einziges Mal einsam auf der Fahrt. Ich war alleine teilweise mal, ja, aber einsam nie. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Oh, also alleine, wenn du Spaß mit dir selber hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einsam bist, super, super gering. Also ich meine, manche Leute können, also Daniel Großans, der kann Monate gefühlt alleine sein und ist happy.
Ja.
So, ich wäre dann irgendwann, wo ich mir denke, so, ja, ich bin okay, alleine zu sein, aber ich brauche auch meine Menschen um mich herum, weil ich ein sehr sozialer Mensch bin. Aber ja, nee, einsam war ich nie. Also in Istanbul hatte ich wirklich das Bedürfnis, mit jemandem reden zu wollen.
Ja.
Und habe da auch wirklich eine halbe Stunde lang die Kamera voll gelabert. Aber bei The Race war ich nie einsam, nee.
Okay. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein, weil Alleinsein kann ja manchmal sogar befreiend sein, insbesondere wenn auch so eine gewisse Langeweile dazukommt.
Ja.
Langeweile kann, also auch für mich als Kreativschaffenden, das ist ein wahnsinnig wichtiges Tool, weil ich erst, wenn ich mir wirklich langeweile, ist, ich hatte überlegt, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie füllen? Das heißt, ab dem Zeitpunkt werde ich dann teilweise auch erst kreativ oder komme irgendwie auf irgendwelche anderen Ideen. Gab es Momente beim Drehen, wo du eigentlich dachtest, boah, werden die auf jeden Fall reinschneiden und dann ist es doch nicht, ich meine, ihr habt ja unfassbar viel Material da zusammengesammelt, ne? Es ist ja auch eine, ich glaube, schnitttechnisch ja auch echt eine Herausforderung, das dann alles zu bewerkstelligen und irgendwie in jeweils dann so eine Stunde Format dann irgendwie zu pressen.
Ja, also da hier auch einmal ganz kurz kranken Respekt an die Jungs, die sind einfach stabil.
Das Editing ist wirklich extrem gut.
Ja, also jein. Ich glaube, ich hatte nie sowas, boah, das muss auf jeden Fall rein. Ich hatte mal so ein, zwei Sachen, wo ich dachte, ey, das ist eigentlich richtig gut und dann war so, schade, dass es nicht drin war. Ich habe aber auch mal hier mit Kilian gequatscht, der war der Azubi von Dave und der meinte halt auch, dass ich teilweise die Kamera aufgestellt habe, damit sie nach hinten gegangen ist, dass man mich halt ganz sieht und es war windig. Also kam halt kein Ton an.
Ja.
Oder dass ich hatte auch sehr, sehr oft Gespräche oder Situationen aufgenommen, aber nicht auf Aufnehmen gedrückt, beziehungsweise das mit an und aus. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin auch der totale Technik.
Ist mit den GoPros aber wirklich fies. Man sieht es manchmal einfach nicht, dass die nicht laufen.
Ja, vor allem, ich habe es extra ausgestellt, weil ich ja zum Beispiel, weil ich zum Beispiel auch an den Grenzen und auch mit den Menschen gefilmt habe und nicht direkt wollte, dass sie wissen, dass ich filme.
Ja.
So, wenn ich mit denen aktiv in Gespräch gekommen bin, dann war ich auch so, hey, ne, ich filme es dir, wäre das für dich okay, wenn ich mitfilme, ist für uns privat oder wie auch immer und genau, aber... Also auch jeder, der gezeigt wurde, ist gefragt worden, ob es okay ist für die Person.
Das hatte ich nämlich auch noch in diesem einen Podcast gelernt, was jetzt total Sinn macht, dass ihr den Leuten natürlich nicht sagt, jo, das ist hier für ein YouTube-Format, was dann ja auch im Fernsehen läuft, glaube ich. Es lief ja auch dann, glaube ich, bei ProSieben. Sondern den Leuten halt einfach sagt, naja, wir machen das halt so privat, damit die halt schon wissen, okay, läuft die Kamera, ich werde aufgezeichnet, aber halt, dass es halt eben keinen Vorteil dadurch gibt, dass sie halt denken, oh geil, ich komme ins Fernsehen, ich werde irgendwie berühmt und so weiter. Ich habe natürlich jetzt sofort als Medienschaffender sofort im Kopf, oh Gott, und was ist jetzt, wenn jetzt jemand genauer diesen Unterschied zwischen private Nutzung und kommerzielle Nutzung im Fernsehen dann doch problematisch findet und sagt, nee, möchte ich eigentlich nicht.
Naja, also das Ding ist halt, wir hatten ja oft auch die Nummern von vor allem von den Leuten, die halt lange, mit denen wir lange unterwegs waren. Und es wurde dann nochmal teilweise, zum Beispiel bei den drei Italienern, hatte ich auch eine Nummer von denen und ich wurde dann vom Büro nochmal aktiv, ich wurde gefragt, kann ich die wirklich, also dürfen wir die zeigen? Dann habe ich da halt extra nochmal hingeschrieben. Ich so, hey, ne, hier das und das ist das Ding, dürfen wir euch zeigen? Und dann waren, ja, safe, voll.
Okay, und ihr fragt nochmal ganz, also wird nochmal ganz aktiv gefragt,
genau, ob das Material teilweise werden kann. Okay. Und das Ding ist auch, dass ab einem gewissen, also sobald die komplette Handlung durch ist, wie uns geholfen wurde, dann dürfen wir auch sagen, hey, das ist da und dafür da.
Wie haben die Leute darauf reagiert?
Es kam nicht bei jedem zur Sprache. Und bei den Leuten, die das dann wussten, die fand's cool, die fand's richtig geil.
Okay.
Ja, also aber keiner kannte The Race. Aber jeder fand das richtig geil. Also wenn das dann, weil manchmal hatte ich schon das Gefühl, dass sie dann wirklich so dahin gearbeitet, die wollten so, aber das kann doch jetzt nicht einfach nur für dich persönlich sein. Die so, doch, doch, also da ist gar nichts dahinter. Und dann ganz am Ende war ich so, weil ich habe bei der Verabschiedung war ich so, by the way, übrigens. Ja, dann fand ich, oh mein Gott, wie cool. Ja, ja, also eigentlich richtig süß.
Und dann halt aber auch sozusagen, dass halt klar war, dieses Konzept, was du denen jetzt erklärt hast, dass wir alle ohne Geld und ohne Handy reisen, machen wir sozusagen als große Serie. Und das kann man sich dann später auch noch angucken.
Ja, ich habe es halt nicht so aufgeschmückt, das ist groß, aber ich habe halt gesagt, es kommt auf YouTube. Ja.
Okay, okay, verstehe. Wir kommen zu dem einen Moment, wo mir die Nackenhaare zu Berge wirklich, wirklich aufgestanden sind, nämlich wo du im Truck sitzt mit einem türkischen Truckdriver, der am Anfang eigentlich noch ganz lieb ist, so, ja, ziemlich starke Sprachbarriere, es kommt kein wirkliches Gespräch zustande. Er gibt dir irgendwie erstmal noch Essen aus und so, alles scheint irgendwie gut und dann fragt er dich halt irgendwann, sag mal, hast du eigentlich einen Freund? Und man weiß schon so, oh. Was hast du dir im Moment, hattest du Angst in dem Moment? Hattest du so einen Fluchtinstinkt? Was ging dir da durch den Kopf?
Also ich will einmal schon mal vorab sagen, dass Lisan und ich auch nochmal darüber gequatscht haben und ich auch mit anderen darüber geredet habe und das Ganze, ich wurde ja auch hinterher dann noch auf der Autobahn rausgelassen, das Ganze in der Türkei recht normal ist, dass diese Frage normal ist, weil er wahrscheinlich nicht für sich, sondern für irgendwelche anderen Leute gefragt hat und diese Frage einfach generell so ist so bei denen mit in der Kultur verankert. Heißt persönlich nicht, dass ich das gut finde und ich finde, es hat gar keinen was zu jucken, mit wem ich und verkehre und was auch immer. Aber ja, das ist halt einfach ein sehr, sehr großer Kulturunterschied. So. Ja. Und den respektiere ich auch. In dem Moment war es aber halt so, dass ich war 4 Tage unterwegs. Es war mein 4. Tag. Ich war komplett gestresst, überfordert. Kompletter Kulturschock. Oder was ist Kulturschock? Aber ich bin in eine Kultur reingekommen, die ich nicht richtig kannte. Ja, ich habe mit vielen TürkInnen Kontakt, aber die halt auch schon seit 2, 3 Generationen in Deutschland leben.
Almanchis nennt man die in der Türkei. Hm? Deutschis so ein bisschen. Ah, Almanchis. Okay. Also die hören halt sofort, dass die in Deutschland aufgewachsen sind, weil denen halt dann manche Wörter fehlen und so
voll,
weiter.
Voll. Also ich habe mich auch vorher schon unwohl gefühlt. Es war also ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passiert, aber ich war so not the person, wo ich gerne die ganze Zeit dabei sein möchte. Ja. War aber so, ja geil, der bringt mich nach Istanbul. So, das war mir dann in dem Endeffekt auch ein bisschen scheißegal. Und genau, wir hatten halt auch diese krasse Sprachbarriere. Also wir haben uns nur über Google Translate verständigt. Und wenn dann halt diese Frage über Google Translate gemacht wird, da war ich so, Digga, why? So, warum willst du es wissen? Was bringt es dir? Was bringt dir die Antwort zu meiner Frage? Und beim Trampen habe ich halt angefangen zu sagen, ja, ich habe einen Freund oder ja, ich bin verheiratet.
Damit es einfach Ruhe ist.
Ja, genau. Damit es einfach, weil mein Nein nicht so viel wirkt wie das, wie der Gedanke, dass ich Eigentum eines anderen Mannes wäre. Ja. Oder dass da jemand noch steht.
Ich denke mir halt immer eher so in den Momenten so, dass es ist auch einfach, also es ist eine übergriffige Frage.
Voll.
Vor allem halt in der Situation, wo du halt mit einem Mann alleine in seiner Fahrkabine sitzt, wo halt einfach klar ist, das ist jetzt eine soziale Drucksituation. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, über sowas privat zu sprechen, aber gerade wenn klar ist, es gibt eine Sprachbarriere, man kann sich gar nicht so im Detail austauschen. Also ich wie gesagt, ich fand es wirklich einen ganz, ganz gruseligen Moment in dieser Stelle und dachte, also ich hatte schon die ganze Zeit immer so eine Befürchtung, oh Gott, wenn jetzt den Leuten da irgendwas passiert, dann wäre dieses ganze Projekt ja auch echt stark gefährdet. So gesehen ja alles ist es ja nochmal gut gegangen, aber er lässt dich ja dann auch echt bei Nieselregen irgendwo an der Autobahnausfahrt raus, auch wenn jetzt Lesander auch nochmal eingeordnet hat, das ist jetzt nicht so unüblich.
Genau. Es ist ja kein gleiches Machtverhältnis in diesem Wagen, in dem Truck gewesen, aber generell beim Trampen. Ich bin bei einer fremden Person im Auto. Die Person hat die Macht, die hat das Gaspedal, die Bremse, die Verriegelung und kann entscheiden, wann ich rausgehe und wann nicht.
In der konkreten Situation hat sie sogar noch ein Handy und du nicht.
Genau. und dann solche Fragen zu stellen, finde ich dann auch, es ist ja generell so, also wenn diese Frage in einem ganz normalen, natürlichen Gespräch auftritt, weil man sowieso darüber redet.
Oder man zählt von seiner eigenen Beziehung.
Genau, Beispiel, dann ist es auch wieder was. Selbst dann denke ich mir, ja, ich brauche dich nicht zu jucken, aber dann ist es, finde ich, viel natürlicher, dass es draufkommt. Und dann so, aber dieses, da hat man halt auch das Gefühl, dass ich darauf antworten muss. Und ich glaube, dass ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ich habe einen Freund oder ob ich so ein bisschen, ja, warum geantwortet habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich da reagiert habe. Aber nee. Also ich habe auch von so vielen gehört, dass die da auch, dass sie mein Unwohlsein auch gespürt haben.
Absolut.
Ja.
Ich fand's aber auch so ein bisschen gruselig, dass offensichtlich, dass dann schon die Reaktion darauf auch sehr paritätisch abliefen. Also irgendwie alle Frauen sofort so, alles klar. Und viele Kerle so, hey, wieso, das kann man doch mal fragen. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, nee.
Aber genau das sieht, also leider sieht man ja genau da auch dann unsere Kultur gerade, unsere Gesellschaft.
Ja.
Also.
Na, das ist immer noch ganz schön viel Arbeit noch zu machen, ist offensichtlich, ne? Also ich war anhand dieser Reaktion auch wirklich so ein bisschen bestürzt.
Eben, man sollte es auch viel früher anfangen. Also sorry, ich glaube, viele Männer müssten zurück in den Kindergarten gesteckt werden. Oder in irgendwas, wo die mal wirklich...
vielleicht zur erste Klasse noch, aber auch schon.
Nee, nicht mal, nee. Okay. Kita eigentlich am besten noch. Okay. Also was, also ich weiß nicht, in was für einer Welt Männer leben teilweise, was sie denken, dass sie mit Frauen antun können. Oder umgehen können und was sie sich für ein Recht rausnehmen.
Es gibt ja noch so einen Moment, ebenfalls in der Türkei, eine Polizeistreife nimmt dich mit, weil sie das einfach verdächtig finden, dass du da als Frau alleine irgendwo rumstehst und irgendwie trampen möchtest. Nochmal doppelt fies, weil du natürlich die Sprache gar nicht verstehst. Jetzt für uns Zuschauer nicht ganz so verwirrend, weil uns dann netterweise alles untertitelt wurde. Das hast du natürlich im echten Leben dann nicht gehabt. Hattest du auch da das Gefühl, dass es auch nochmal eine Rolle gespielt hat, dass du als einzelne Frau da bist? Nach dem Motto, hätten die einen einzelnen Mann jetzt nicht so blöd mitgenommen und angekackt?
Das Ding ist, Die Polizei wurde gerufen, weil die mir helfen sollten oder weil die helfen wollten. Die haben auch ja gesagt, wir helfen dir und wie auch immer. Ich glaube, dass in der Situation auch ein weißer Mann mitgenommen wurde. Ich kann das nicht einschätzen, wie es wäre, wenn da jetzt ein türkisch aussehender Mensch da gewesen wäre. Aber ich denke auch, wenn die Person halt auch kein Türkisch spricht, dass es dann dass die gleiche Situation gewesen wäre. Weil mit den Untertiteln habe ich ja dann auch endlich gemerkt, dass die beiden Türken an der Tankstelle mir auch nur helfen wollten.
Ja.
Was halt komisch war, ich saß ja schon im Auto drin, ich wurde aus diesem Auto von der Polizei wieder rausgenommen oder von der Gendarmerie und dann sind wir halt zu deren Standort dahin gefahren, also die waren auch auf dieser Autobahn, hatten halt so Kontrollen gemacht und dann war da endlich mal eine Person, die Englisch sprach, die mir erklärt hatte, was abging und wir haben dann nachgeschaut, ob ich legal eingereist bin, ein paar Fragen beantwortet. Ich habe so leid, weil das ging noch die Kamera mit der Kamera mitgefilmt, bis ich dann auf die Kamera angesprochen wurde. Da war es, glaube ich, auch ganz gut, dass ich als naives Mädchen abgestempelt wurde. Denn ich war so, ja, nee, das ist die Kamera von einer Freundin und ich verliere alles und ich muss die einfach festhalten, weil sonst verliere ich das, glaubt es mir. Und dann waren die so, und die haben halt auch nicht mehr nachgefragt, ob ich wirklich, also dann habe ich die halt ausgemacht und in meine Tasche getan. Und das Gute ist, ich habe die Nacht davor ja bei Leuten in Istanbul geschlafen und ihre Nummer auch bekommen und die haben wir dann angerufen und die haben das denen dann erklärt.
Ja.
Und dann ging es auch alles gut. Dann war aber das Ding, die wollten mich trotzdem nicht gehen lassen. Da habe ich halt 2-3 Mal nachgefragt und dann hatten wir so ein Spiel so ein bisschen gehabt. Ich so, ja, aber, also wir haben jetzt geklärt, ich bin legal eingereist. Ja. Trampen ist in der Türkei erlaubt. Ja. Dann darf ich ja jetzt weiter. Nee. Warum? Ja, weil ich eine Frau bin. Ist zu gefährlich. Ich denke mir so.
Kann ich ja wohl selbst entscheiden, was
gefährlich erstens ist. Erstens das und zweitens, wenn es euch nicht gibt, also nicht euch, sondern die Polizisten, sondern euch.
Männer.
Mensch.
Ja.
Also ich habe hier gerade, ich merke schon, ich habe da sehr, sehr viel Kritik gegen Männer drin.
Du, du rennst bei mir offene Türen ein.
Perfekt, genau. wird die Welt auch wieder anders ausschauen.
Ich mit meiner Freundin gerade bonde ich auch wirklich sehr über so einen gewissen Männerhass. Also ich komme aus dem klassischen Musikerhaushalt, ich habe früher im Chor gesungen und so weiter. Also alles jetzt Dinge, die jetzt nicht so super angesehen sind bei harten Männern.
Aber das finde ich auch schwachsinnig. Also das check ich auch nicht. Darum werden Männer, die in Chören sind, runtergemacht. Aber es gibt so viele männliche Musiker oder Songwriter oder was auch, die hochgehypt werden. Wo ist der Unterschied? Ja. Wo ist der Unterschied? Chor? Scheiße. Aber sobald du dann eine Million machst, geil.
Du weißt doch auch so bei Fußball, ne? Und wie Männer fahren halt irgendwie hunderte Kilometer zum Auswärtsspiel, um dafür andere Männer auf dem Rasen zu singen.
Ja, aber das hey, Frauen aber sind ganz emotional. Schön.
Also, ja, genau.
Frauen sind super emotional.
Und danach wird halt sich noch gekloppt, weil man verloren hat oder sowas.
Also ich meine, es gibt ja selbst Studien darüber, dass wenn der Verein... Der Heimverein von denen verliert, dass die häusliche Gewaltrate so stark steigt.
Ja. Während Fußballturnieren steigt, traditionell halt auch, wahrscheinlich auch bedingt durch den erhöhten Alkoholkonsum, allgemein auch die häusliche Gewalt
immer an. Krank.
Also da gibt es viele, viele wirklich gruselige Statistiken, die man sich da angucken kann.
Also go Matriarchat an dieser Stelle.
Ja, go Matriarchat, vor allem halt auch, also ich glaube, was glaube ich immer das Wichtigste ist, was ich halt immer jedem Kerl mitgebe, auch du leidest teilweise unter dem Patriarchat.
Nicht teilweise, du leidest darunter.
Die Männer profitieren halt eben leider dann auch immer wieder ganz schön doll. Deswegen gibt es, glaube ich, dann doch nicht wenige, die dazu sagen, ja, nehme ich halt so mit.
Aber ich glaube, viele verstehen es nicht.
Genau.
Das ist das Ding, da ist gar kein Wissen dabei.
Naja, zum Beispiel halt allein schon, warum ist es halt für einen Mann, also was gibt dir das jetzt, mich jetzt abzuwerten als anderen Mann, der irgendwie klassische Musik mag oder was ist für nerdige Dinge tut, ne? Also Männern wird, also ja, genau, sehen den Käfig dann teilweise gar nicht, indem sie da feststecken.
Alleine, ich meine, wenn man sich anschaut, so Suizid, die Suizidrate bei Männern viel höher, weil lachhaft ist, lachhaft hingestellt wird, wenn ein Mann sich Hilfe sucht. Also bei Frauen ist es schon schwierig, aber wenn man oder alleine auch über Gefühle sprechen.
Du, alles gut. Das lasse ich, glaube ich, auch alles drin. Ich möchte jetzt aber auch gerne schon drin lassen. Ich möchte ja auf jeden Fall, das ist wichtig.
Steh ich alles zu.
Du bist schon so ein bisschen, glaube ich, eine Ikone jetzt auch geworden, gerade halt für junge Frauen, die selber trampen wollen. Ich habe es ja vorhin auch schon im Vorgespräch erzählt. Ich habe sehr häufig so die Situation halt auch gehabt. Ich war zum Beispiel in Mexiko lange reisen, was ja ein ganz, 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 ganz tolles Land ist. Und es war so lustig damals, es war 2014, also es ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und damals war halt gerade dieser Fall der Cuarenta y Tres gerade ein großes Thema. Diese 43 Studenten von der politischen Uni, die in eine Region gefahren sind, um dagegen einen Bürgermeister zu demonstrieren, der halt mit der Mafia und mit dem Kartell zusammengearbeitet hat. Und dann waren die irgendwann weg. Und man hat die nie gefunden. Man hat halt leider nur so ein paar verkohlte Überreste irgendwann aus dem Fluss noch gefischt. Das heißt, die wurden da auf ziemlich bestialische Art und Weise umgebracht. Und genau mit diesem medialen Eindruck bin ich damals nach Mexiko gefahren. Das heißt, ich konnte schon ein bisschen verstehen, dass sich dann halt irgendwie Angehörige, Freunde, Bekannte auch Sorgen gemacht haben. Und gleichzeitig habe ich immer so nach so 2, 3 Nachfragen festgestellt, die haben überhaupt gar keine Ahnung von Mexiko. Die waren noch nie da. Neben Mexiko-Stadt kennen die auch keine andere Stadt. Die haben überhaupt gar keinen Plan, aber halt so ein gewisses mediales Bild, was sich dann dort, also in meinem Fall ehrlich gesagt auch überhaupt nicht bewahrheitet hat. Ich hatte ein ganz dummes, naives Bild von Mexiko. Irgendwie so, ja, Wüste und Kaktus und das war's. Und wenn man dann dort ist, merkt man halt erst so, nee, was für ein riesiges, schönes, großes Land mit so viel Varietät. Da würde ich gerne auch ein Zitat von Dave halt einbringen, der auch halt nochmal in einer sehr emotionalen Botschaft auch nochmal sagt, nicht lange über nachdenken, einfach hinfahren. Es ist eh immer alles ganz anders, als man erstmal annimmt. Was würdest du, oder was wäre so dein wichtigster Hinweis, gerade nochmal auch an junge Frauen, die darüber nachdenken, selber zu trampen und, ich sag mal, so auf eigene Faust die Welt zu erkunden?
Macht es direkt und lass nicht die Angst der anderen dich stoppen. Weil wenn ich auf meine Oma gehört hätte oder auf Nachbarn oder auf irgendjemanden, hätte ich es nie gemacht. Deswegen, vielleicht erzählt es auch gar nicht so vielen Leuten. Wenn ihr merkt, ey, ihr seid, was das angeht, lasst ihr euch schneller manipulieren oder schnell was einreden, dann erzählt es einfach keinem. Macht es einfach. Wenn du merkst, es ist nichts für dich, dann hör halt wieder auf. Keiner zwingt dich dazu, irgendwas zu machen, aber macht es, sei weltoffen und lass deine Vorurteile, versuch die aufzuarbeiten.
Wie würdest du sagen, wie soll man mit der Angst dann umgehen? Angst ist ja nicht unbedingt immer der schlechteste Begleiter. Angst kann einem ja auch teilweise auch zu Recht ja sagen, du pass mal hier lieber auf
an der Stelle. Ja, voll. Also mir das Wichtigste, meine wichtigste Statement ist auch immer, oder Message ist, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn dein Bauchgefühl sagt, nein, du musst es nicht erklären können, warum, aber achte einfach drauf. Und ja, Angst kann einem sehr, sehr oft weiterhelfen und auch Sachen über sich selber zu lernen. Aber lass die Angst dich nicht lähmen. Höre sie an. Ist sie gerechtfertigt? Ist sie nicht gerechtfertigt? Ist es vielleicht auch ein schlechtes Bauchgefühl? Oder wurde die Angst dir von anderen Menschen eingeredet? Das ist, glaube ich, so. Man muss einfach... Wichtig ist, lass dich nicht von der Angst lähmen. Das ist das Schlimmste.
Kannst du sehen, ob Leute einen mitnehmen? Ob Leute offen dafür sind, jetzt einen Tramper, eine Tramperin einzusacken ins Auto?
Ja und nein. Also teilweise schon, du siehst ja auch, wie die an einem vorbeifahren, manche gucken einen gar nicht erst an, manche sagen so, ey, ich würde, aber ich habe keinen Platz. Ja. Manche finden es einfach nur lustig und cool.
Manche haben auch keinen Platz und schaufeln den dann noch schnell frei, damit du doch noch mitfahren kannst.
Genau, voll. Also das ist so unterschiedlich. Manchmal dachte ich, ey, die werden mich niemals mitnehmen. Ja. Auf einmal haben die mich angehalten, für mich einen Umweg gemacht.
Ja, krass, ja.
Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, das ist dann so, manchmal packe ich auch Leute in eine Kiste beim Trampen und ich denke mir, also mäßig nicht, ich packe jemanden in eine Kiste, sondern mäßig ich halt so in eine Schublade räumen und werde dann immer wieder auch selber überrascht und denke mir, warum habe ich Mist gemacht?
Ja. So. Ich glaube, das ist die wichtigste Eigenschaft, glaube ich, diese Möglichkeit noch dazulassen, dass man sich selber, dass man sich geirrt hat. Ja. Und merkt, nee, stimmt, voll. Ich war hier echt voll in meinem Vorurteil unterwegs. Also das waren immer die schönsten Momente, die ich beim Reisen festgestellt habe. Wir wollen abschließen mit noch weiteren Ideen, was man noch als Joker in die dritte Staffel einbringen kann. Die Idee, dass wir eine rein weibliche dritte Staffel besetzen, haben wir ja schon erörtert. Du hast, glaube ich, einmal vorgeschlagen, dass es ganz schön wäre, so eine Art, also einmal halt zu tracken, wer ist gerade wo.
Ja,
einfach um sich halt so ein bisschen zu entspannen.
Einmal, ja.
Ich denke aber auch gleichzeitig, das kann wahrscheinlich auch sehr verführerisch sein, ne? Weil wenn man jetzt sieht, okay, der nächste ist irgendwie 250 oder 300 Kilometer weit fernt, dann macht man sich irgendwie einen entschilligen. Und ich meine, man kann es ja nicht so wirklich gut kalkulieren.
Ja, aber genau das ist das Interessante.
Okay.
Also ich glaube, dass dann wieder viel mehr Spice reinkommen würde, weil einmal sind dann vielleicht Leute, wo die denken, fuck, jetzt muss ich mich richtig beeilen. Mhm. Dann in dem gleichen Moment hat jemand anders nachgeschaut und war so, oh ja, entspannt. Jetzt kann ich ja doch nochmal ein bisschen mir da in eine Pause gönnen. Und dann im nächsten Moment sieht die eine Person an dir vorbei. Und dann, also,
das hätte dir auch den Sieg dann kosten können unter Umständen, ne?
Vielleicht, ja, also... voll. Felix hat ja so krass aufgeholt hinterher.
Ja, ja, voll. So. Also wirklich fast, glaube ich, mit die beeindruckendste Route, die er dann auch zurückgelegt hat.
Ja.
Die ist dann bei ihm auf einmal so upspeedet, ja. Telefonjoker, dass man so einmal für 5 Minuten mal, was ich, seine beste Freundin, Vater, Mutter, irgendwen, den man kennt, mal anrufen kann, wenn man vielleicht einen schwachen Moment hat.
Weiß ich nicht.
Ist, glaube ich, schwierig umzusetzen, weil man müsste ja das Notfallhandy dann entweder dafür benutzen oder halt dieses das verschweißte Handy dann auspacken.
Ja, ja, man darf das, also Notfallhandy dann nutzen. Mhm. Wenn man das reinmachen sollte, finde ich, muss die Kamera laufen und man muss alles davon nutzen dürfen. Ding ist, ich weiß nicht, weil das Geile ist ja auch eigentlich, dass du komplett isoliert bist und dass du halt mit der Kamera reden musst. Und auf der einen Seite sind, glaube ich, ganz coole Emotionen, die dann dabei rüberkommen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wirst du ein bisschen aus dem Projekt gerissen.
Ja.
So.
Das war's natürlich
dann. Ich bin zweigeteilt, ja, weil Emotionen sind geil, die dann rüberkommen, aber auf der anderen Seite.
Ich fand das halt mit dem ohne Handy halt so faszinierend, weil ich immer beim Reisen auch gemerkt habe, das ist jetzt ja so mein Tor in meine Welt halt, ne? Ja. Also ich kann sofort halt meine Freunde anrufen. Ich habe teilweise beim Wandern in Peru 1000-mal besseres Netz gehabt als hier in Deutschland, habe dann irgendwie mit meinen Freunden geskypt. Das ist wirklich leider nicht so schwer. In jedem osteuropäischen Land ist das Handynetz so viel besser und gratis WLAN an allen Ecken. Noch die Idee, ein Tauschjoker, dass man einen Gegenstand aus seiner Ausrüstung eintauschen kann gegen was anderes. Vielleicht auch spontan halt auf der Reise. Gab es vielleicht auch einen Gegenstand, den du überhaupt nicht benutzt hast? Wo du dachtest, so, warum habe ich den eigentlich mit?
Ja, schon. Aber das Ding ist, mir war halt bewusst, also ich wollte auch nichts irgendwo da lassen. Wir hatten ja die Möglichkeit, einfach alles irgendwo wegzuschmeißen. Aber ich war so, Tiki, das sind jetzt neues Equipment. Irgendwann werde ich es vielleicht nochmal brauchen. Oder mir hat persönlich Huel nicht geschmeckt.
also geil. Ich kämpfe die ganze Zeit damit, ob ich das mal benutze, ob ich das verkaufe. Aber es ist nicht gut, meinst du?
Also doch, die Jungs mögen das super gerne. Also so, die haben es auch immer zum Schnitt benutzt und auch, ich habe denen halt meine Sachen gegeben, aber es ist nicht mein Geschmack. So, genau. Dann deswegen, ich hatte es zwar dabei, aber ich habe es halt nicht genommen, aber ich dachte mir, warum wegschmeißen? Ich kann es doch den Jungs geben, wenn die es mögen. So, nee, und ich finde, sowas kann man immer ausprobieren, weil es ja eigentlich ganz geil ist, so für zwischendurch einfach schnell Proteinquelle und so. Weil ich glaube, jeder weiß, dass mal alles ein bisschen schwierig ist zeitlich.
Ja.
Und ja, ich weiß nicht. Also das Ding ist, ja, wir konnten ja unseren Outfits frei wählen und du brauchst fürs Trampen nichts. Das Einzige, wo ich mir denke, was vielleicht geiler wäre, ist, hätten wir noch einen fetten Edding gehabt. Aber den kriegt man ja auch eigentlich überall schnell her.
Den kriegt man sich organisiert, ja. Und dass man, ich fände, dass man eine Zahnbürste in der Grundausstattung hat, fände ich schon wichtig. Allein schon auch um so ein bisschen für die Vorbildfunktion nach den Leute putzt euch regelmäßig die Zähne, das ist wichtig.
Ja, aber ich finde, das kommt dir alleine aber auch so ein bisschen dadurch. Also wenn ich dann gehört habe, Dave hat 5 Tage seine Zähne nicht geputzt und er sagt ja auch, wie eklig er es findet. Und ich war auch so, boah, Digga, Dave, das ist abartig.
Ich hoffe, der geht sowas von zum Zahnarzt dann danach.
Also das war für mich wichtig. Das erste, was ich mir geholt habe, als die Leute angeboten haben, ey, du kauf dir und ich, also entscheid du und ich kauf dir, da war so Zahnbürste, scheiß auf Essen. Aber ich will eine Zahnpasta haben. Und danach halt direkt das am nächsten Tag mir die Zahnpasta organisiert.
Ja.
So.
Ja. bei Manhunt sind ja auch eine Zahnbürste unterwegs. Finde ich auch ein bisschen eklig. Wir wollen schließen. Ich habe ein paar interessante Fakten über das Trampen noch rausgefunden. Allgemein die Datengrundlage dazu ist sehr schlecht, weil es wurde halt eben nie wirklich erfasst. Ich höre das halt immer nur so von Geschichten, auch von meinem Vater, der in der DDR aufgewachsen ist, von früher, dass es in den Ostblockländern ein völlig Standard war, dass man Leute mitgenommen hat.
Ja,
wow. Es war teilweise so richtig organisiert, dass es halt an Orte gab, wo halt klar war, hier stellst du dich jetzt hin und da wird dich schon irgendwer mitnehmen. Ist auch bis heute, glaube ich, in osteuropäischen Ländern sehr, sehr viel verbreiteter und man wird sehr, sehr viel schneller mitgenommen. Ich habe das vorhin schon gezeigt. Vielleicht kannst du einmal kurz beschreiben, was wir hier sehen. Wir sehen hier eine Karte, eine europäische Karte.
Ja, wir sehen hier, genau, wie gerade schon gesagt hat, wir sehen hier eine europäische Karte, die so ein bisschen ausschaut, als ob man gerade aufs Wetter gucken würde, weil das hier Ganze in Rot und bis runter in Grün geht. Und das ist aber Hitchhiking Average Waiting Times in Europe by Regions, also die generelle oder ja doch die so generelle Wartezeiten beim Trampen in Europa. Spanien, Süditalien, Norditalien ganz, ganz rot. Kroatien auch. Balkan verstehe ich nicht, warum das nicht so, warum es nicht noch grüner ist. Frankreich ist super entspannt, Paris auch sehr rot.
Ja, es ist auch lustig, wie Paris so reinstrahlt, ja, auch so in den Rest des Landes noch. Ne?
Fühle ich auch. Also ich hatte mehr Angst bei The Race vor Paris als vor den Nächten.
Ja, die Banlieues, glaube ich, sind nicht lustig.
Ja, ich stand auch schon, weil ich stand schon mal bei 40 Grad 5 Stunden in Paris. Oh, fuck, ja. Und ich war so, Digga, gar keinen Bock auf die Scheiße wieder.
Auch hier sehr spannend, Großraum Manchester und Liverpool in England auch, ist komplett rot. Voll. Ich hab da eine Zeit lang auch gewohnt. Ich kann es bestätigen, das ist schon ein bisschen rauer auf jeden Fall auch.
Ja, auch oben in Skandinavien ist auch meistens sehr, sehr schwierig, weil auch erstens nicht so viele Leute langfahren und die sind halt ein bisschen kühler.
Ja. Derjenige, der das in seinem Blog gepostet hat, diese Karte, hat auch schon geschrieben, in Schweden, wo es schon so ein bisschen auch Kultur ist, dass man sich jetzt nicht so super gerne mit fremden Leuten immer mal unterhält, würde man wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, mitgenommen zu werden, sehr erhöhen, wenn man auf sein Schild noch schreibt, ich will nicht reden, keine Sorge, geil, du musst mir kein Gespräch geil jetzt mit mir erzwingen. Was ich jetzt sehr lustig finde, dass ich das sehr mit erfahren aus von The Race deckt, nämlich dass sowohl Spanien als auch Norditalien hier knallrot sind, was ja, also wirklich genau der Beobachtung entspricht. Das Projekt ist tatsächlich von einem Ungarn, ich hoffe, dass ich den Namen einigermaßen richtig ausspreche, Abel Szuljak, ein Tramper aus Ungarn, aber auch Atomphysiker, der tatsächlich halt so ein Projekt gestartet hat, wo halt Leute dann sammeln können. Auch sehr auffällig, soziologisch sehr interessant. Auf Inseln kann man anscheinend sehr entspannt trampen.
Ja.
Leute wissen dort einfach, was es halt bedeutet, festzustecken.
Ja, jeder kennt jeden, genauso wie in den Bergen.
Ja.
So Bergstraßen, ist so geil, es macht so viel Spaß. Und dann sobald du wieder, oder auf Landstraßen, sobald du dann wieder auf die Autobahn kommst, einfach nur nervig.
Ja. Ich habe jetzt noch ein Buch hier noch dabei.
Ja.
Hast du auch vorhin schon gesehen, von Jack Kerouac, On the Road. Wie man es halt beim Durchblättern halt auch sieht, dieses Buch hat keinerlei Zeilenumbrüche. Es geht halt einfach alles an einem Stück durch. Der Autor hat es nämlich tatsächlich, hat eine Papierrolle zusammengeklebt und es dann einfach am Stück geschrieben. Und es galt ja in den 50er, 60ern, so war es ja wirklich so ein bisschen so die Bibel in den USA, halt des Trampens und des gemeinsamen Reisens. Und es hat sich allerdings komplett das Gegenteil gedreht. Also meine Erfahrungen in den USA zu trampen waren die Hölle. Es war wirklich furchtbar, es nimmt dich keiner mit. Also wenn du dort kein Auto hast, dann bist du offensichtlich so der unterste Teil der Gesellschaft, da will man nicht so gerne was mit zu tun haben. Fand ich ein bisschen schade, weil ich halt von dem Buch sehr geprägt war. Auch vor ein paar Jahren sehr, sehr schön verfilmt worden. Mit Kristen Stewart in einer der Hauptrollen. Eine sehr, sehr unterschätzte Schauspielerin, cool, die meiner Meinung nach zu Unrecht keinen guten Ruf hat.
Ja, also das Buch habe ich auch gelesen, ist eine große Empfehlung, ich finde es cool.
Macht echt Spaß und man muss sich wirklich vor Augen führen, das ist halt eben 60, 70 Jahre her und das ist leider echt eine andere Zeit inzwischen. Also jetzt ja sowieso nochmal umso mehr. Und letzter Fun Fact, in Kuba, sozialistisches Land, ist es tatsächlich so, dass Regierungspersonen, also zum Beispiel Polizei, staatliche Fahrzeuge und so weiter, sind gesetzlich dazu verpflichtet, Anhalter mitzunehmen.
Geil.
Ich ärgere mich ehrlich gesagt, dass ich das jetzt erst erfahre, weil ich war in Kuba, vor vielen, vielen Jahren schon. Es war unfassbar anstrengend, weil das Land einfach so anders funktioniert, als wir es kennen.
Habe ich auch schon gehört, auch von Vollmadam.
Im Nachhinein war es super geil, dass sie es gemacht haben. Als ich direkt dort vor Ort war, hat es mich teilweise super angekotzt, weil man so viel umlernen muss und dazu halt, die versuchen die halt permanent halt irgendwie die Dollars aus der Tasche zu ziehen. Das ganze System baut ja halt auf Tourismus und Devisen und dementsprechend, das macht es echt so ein bisschen unangenehm. Aber laut der kommunistischen Parteizeichnung Granma gibt es dadurch rund 68 Millionen kostenlose Fahrten pro Jahr. Und der Hintergrund, der politische, ist tatsächlich, im Sozialismus gehören die Automobile nicht den einzelnen Menschen, sondern der Gesellschaft.
Cool, sehr, sehr cool.
Für mich als führerscheinloser Mensch wäre das auf jeden Fall ein absoluter Gewinn. Von daher, ich habe irgendwie Bock jetzt zu trampen.
Ja, das ist richtig.
Vielleicht mache ich das bald mal. Rahel, ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich fand's schön.
Und guckt The Race auf jeden Fall, Leute.